Einen wunderschönen guten Abend Ihnen allen, auch den vielen, die jetzt noch ganz zum Schluss dazugekommen sind. Ich hoffe, Sie finden alle eine Sitzmöglichkeit. Es gibt noch gestapelte Hocker in dem Eckerl und da hinten finden sich auch noch Plätze. Ich darf an meiner Seite die Rose Preuß ganz, ganz herzlich begrüßen. Die Rose Preuß ist aber heute nicht unser einziger Gast, sondern es gibt auch noch andere, die sind jetzt noch versteckt im Publikum. Ich habe ein paar schon identifizieren dürfen, aber bei allen weiß ich es auch nicht. Lassen Sie sich überraschen, wer dann so im Zuge der Veranstaltung langsam aufsteht und zum Gast wird. Jetzt hätten Sie noch rasch die Möglichkeit, etwas zu bestellen. Die Dame geht noch herum und nimmt letzte Bestellungen auf. Ansonsten gibt es jetzt noch ein paar Hinweise, die für alle, die regelmäßig zum Kepler Salon kommen, vielleicht schon ein bisschen langweilig sind. Aber ich habe das Gefühl, heute sind viele da, die zum ersten Mal hier sind. Es gibt ein Gästebuch. Das Gästebuch liegt dort hinten und wir freuen uns sehr, wenn Sie uns ein Feedback geben, wie Ihnen der heutige Abend gefallen hat. Die Veranstaltung generell ist ja so angelegt, dass wir eine halbe Stunde, erzählt uns die Rose etwas zu Embodiment und dann gehen wir über in eine Diskussion mit Ihnen, bitten Sie sehr herzlich um Ihre Fragen. Wenn Sie Fragen stellen, wäre es gut, wenn Sie auf das Mikrofon warten. Und zwar nicht nur deswegen, weil man sie dann besser verstehen kann, sondern auch deswegen, weil die ganze Veranstaltung aufgenommen wird für das Internet, wo man sich das dann noch einmal anhören kann. Ihnen ist vielleicht auch aufgefallen, dass es hier heute besonders hell ist. Das liegt am Bildungs-TV. Sie können diese Sendung also nicht nur diesen Abend nicht nur nachhören, sondern Sie können ihn auch nachsehen am Bildungs-TV. Die Adresse ist ganz einfach www.bildungs.tv. Ich wiederhole es vielleicht noch einmal, www.bildungs.tv. Mein Name ist Constanze Wimmer, neben mir wie schon erwähnt, Rose Preuß. Rose Preuß stammt ursprünglich aus Vorarlberg. Das hören Sie vielleicht dann, wenn sie spricht. Ein bisschen. Zum Studium hat sie es nach Wien verschlagen. Aber nicht nur nach Wien, sondern sie ist dann viel weiter bis nach Philadelphia, nach England und nach Amsterdam. Und hat sich dann als Tänzerin in Wien, in Österreich und auch international etabliert als Tänzerin und als Choreografin. Es gibt eine lange Liste an Choreografien, die sie für die unterschiedlichsten Veranstalter durchgeführt hat. Ich nenne hier jetzt wirklich nur die wichtigsten. Posthof Linz. Aber auch die Jeunesse Musicale, das Wiener Konzerthaus, Klangforum Wien, Tanzquartier Wien, Grand Théâtre Luxembourg, Festspielhaus St. Pölten, Bregenzer Festspiele, Sophienseele Berlin, also alles, was Rang und Namen hat in der Tanzszene. Sie wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter der Max-Brandt-Preis für experimentelle Musik, der Theodor-Körner-Preis für Wissenschaft und Kunst. Und sie hat eine Prämie des Bundeskanzleramtes erhalten für die Choreografie Drift. In Linz an der Bruckner-Uni ist sie Institutsvorständin von IDA. IDA ist das Institute for Dance Arts. Aber sie ist auch Gastdozentin in Wien und in Salzburg und auch in Frankfurt. Letztes Jahr hat sie die Company of Verticality, das ist immer mit diesen Tanzkompanien, die haben immer ein bisschen komplizierte Namen für die Nicht-Tänzer, gegründet zusammen mit Johannes Randolph und ist damit in Linz und Wien und international schon recht erfolgreich. Und im Moment ist sie Artist in Residence im Odeon in Wien. Soweit so kurz. Und jetzt geht's um Embodiment. Und was das eigentlich bedeutet, erzählt sie uns jetzt.
Nochmal herzlichen Dank für diese ehrenhafte Einleitung und die Liste der Dinge, die schon passiert sind. Dieser Kepler-Salon wird ein bisschen anders verlaufen, als Sie es vielleicht gewohnt sind. Wir wollen hauptsächlich die Beispiele tanzen. Und um aber irgendwie einen Rahmen herzustellen für unser Gespräch anschließend, dachte ich vielleicht ein paar Spots Ihnen zu geben und über schlaglichtartig über ein paar Themen zu sprechen, in der Hoffnung, dass diese Art Einleitung uns so eine Art gemeinsames Vokabular fürs Gespräch für spätere auch zur Verfügung stellen kann. Drei sehr unterschiedliche Spots hätte ich vorbereitet. Das erste führt uns zu Heinrich Heine ins 19. Jahrhundert. Das zweite würde ich gerne, über Embodiment, also das ist eine etwas neuere Theorie der Denkwissenschaften, mit Ihnen sprechen und kurz ein paar Aspekte erklären. Mit Trommeln haben wir da, gell, heute. Bin ich das? Und als drittes, vielleicht so eine Art Heimvideo, wo man anhand eines bildhaften Beispiels nochmal klar machen kann, wie ich Choreografie, Tanz, vielleicht ein Verhältnis von Wirklichkeit, Körper und Kunstform, Tanz gern platzieren möchte. Sie folgen mir kurz in ein Schlafzimmer des 19. Jahrhunderts. Maria liegt im Bett. Wir sind jetzt nun bei diesem Heine-Text. Sie ist krank. Der Arzt fordert ihr Bettruhe. Sie soll auf keinen Fall sich bewegen, aber nicht nur nicht sich bewegen. Sie soll auch nicht sprechen. Und zu diesem Zweck wird Maximilian, Marias Freund, herbeigerufen, der sehr in der Erzählkunst bewandert ist. Und er erzählt ihr in einer Art umgekehrten Sehesarat zwei Nächte lang Geschichten und verlängert so ihr Leben, so die Geschichte. Dieser Freund ist sehr versiert in Kunst und Liebe, laut Heine die Themen, mit denen man die Frauen amüsieren kann. Und ich möchte Ihnen da mal vorlesen, was dieser Freund in London erlebt hat. Und zwar trifft er auf eine Zirkustruppe, da ist auch eine Tänzerin, die Tänzerin Laurence, und die beeindruckt ihn über alle Maßen. Was er darüber schreibt, möchte ich Ihnen lieber in seinen Worten sagen, weil die mir sehr inspirierend erscheinen. Es geht so, Tanz und Tänzerin nahmen fast gewaltsam meine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch. Das war nicht das klassische Tanzen, das wir noch in unseren großen Balletten finden, wo nur gespreizte Einheiten und Künstlichkeiten herrschen. Das waren nicht jene getanzten Alexandriner, jene deklamatorischen Sprünge, jene antithetischen Entrechats, jede edle Leidenschaft, die so wirbelnd auf einem Fuß herumpirouettiert, dass man nichts mehr sieht als Himmel und Trikot, nichts als Idealität und Lüge. Mademoiselle Laurence war keine große Tänzerin. Ihre Fußspitzen waren nicht sehr biegsam, ihre Beine nicht geübt zu allen möglichen Verrenkungen. Sie verstand nichts von der Tanzkunst, wie sie Vestris lehrt, aber sie tanzte, wie die Natur den Menschen zu tanzen gebietet. Ihr ganzes Wesen war im Einklang mit ihrem Pass, nicht bloß ihre Füße, ihr ganzer Leib tanzte, ihr Gesicht tanzte. Das war in der Tat kein klassischer Tanz, aber auch kein romantischer. Es war ein Tanz, welcher nicht durch äußere Bewegungsformen zu amüsieren strebte, sondern die äußeren Bewegungsformen schienen Worte einer besonderen Sprache, die etwas Besonderes sagen wollte. Was aber sagte dieser Tanz? Ich, der sonst die Signatur aller Erscheinungen so leicht begreift, ich konnte dennoch dieses getanzte Rätsel nicht lösen. Warum ich Ihnen das erzähle, diesen Text, ist, weil eigentlich zwei Dinge daran klar werden. Gibt es eine vortreffliche Studie von Gerhard Neumann, eigentlich Literaturwissenschaftler dazu, der anhand dieses Textes klar machen will, was ist eigentlich Virtuosität. Und er sagt, es gibt zwei Dinge, wie man diese Dinge betrachten kann. Das eine ist also eine Überkodierung eines Vokabulars, was wir oft im Ballett vorfinden. Das heißt, ich überziehe das Vokabular so sehr, dass es in einer fast Art Überkodierung uns erscheint. Und das zweite ist, das erscheint eben bei dieser Tänzerin sozusagen der Fall, dass man Dinge auch dekonstruiert, dass man fast, also durch Dekonstruktion eines bekannten Vokabulars nochmal andere, ungelöstere Rätsel sozusagen erreichen kann. Das erzähle ich vielleicht mal als, wenn wir auch Tanz betrachten, offensichtlich sehen wir auch Codes, Signaturen, Bilder, wir sehen teilweise uns bekannt erscheinendes Tanzvokabular, teilweise vielleicht Bewegungen, die uns noch nie erschienen sind, die wir nicht kennen. Und was ich schön finde an diesem Artikel ist, dass er sagt, Kultur beschäftigt sich immer auch mit ihren unlösbaren Zeichen. Also nicht nur die Dinge, die perpetuiert werden, repetiert werden, die wir kennen, sondern es sind auch, ist auch Aufgabe der Kunst, sozusagen neue Felder zu erschließen und neue Zeichen lösbar zu machen. Soweit Heine scheint mir sowieso auch passend, weil immerhin hat er ja große Ballette inspiriert mit seinen Feen und so weiter, Welten und Beschreibungen. Jetzt springen wir mal zu dieser Embodiment-Theorie und merken, in anderen Formulierungen sind es vielleicht ähnliche Gesichtspunkte, die da abgehandelt sind. Ganz genau kann ich das nicht datieren, das ist nicht so mein Spezialgebiet, aber es ist ganz interessant für den Tanz, dass die Kognitionswissenschaften sich schon sehr lange mit diesem Verhältnis von Denken und Körper auseinandersetzen. Also die generelle Theorie, die da, die dem Ganzen zugrunde liegt, ist, es gibt kein Denken ohne Körper. Es ist simpel nicht möglich. Irgendeine Art Trägersubstanz denkt immer mit. Diese Forschungen kommen auch zum Teil aus der Computerforschung, aus der Forschung, wo man versucht, Roboter herzustellen. Und also jedenfalls versucht man, diese Dinge zu simulieren, merkt man erst, wie komplex diese Vorgänge sind. Was ich an Embodiment interessant finde, ist, dass sich das auch wieder vielleicht fast in zwei Gebiete aufschlüsseln lässt. Offensichtlich scheinen wir so zu denken, dass wir ein Körperbild von uns haben. Das sind eigentlich alle Vorgänge, die wir uns bewusst machen können. Also zum Beispiel Körper, also Percept, mir fallen immer eher die Englisch, also es ist immer so englische Literatur, also das sind die Wahrnehmungen des Körpers und da ist besonders Propriozeption interessant. Das heißt, alle, die wir sitzen, sie würden wahrscheinlich alle wissen, wie ihre Füße stehen oder wo ihr Gewicht liegt, wie sie sich anlehnen. Das heißt, unser Körper verfügt über ein System, uns klarzumachen, wo unsere Teile sind. Was so selbstverständlich scheint, wurde auch erhoben, wenn also durch Krankheit oder so sowas nicht vorhanden ist. Da gibt es auch so Fallstudien, dass manchmal Leute richtig hinschauen müssen, wo sie sich platziert haben. Also ich erwähne das drum, weil ich in Bewegung immer finde, dass uns so viele Dinge selbstverständlich sind, die eigentlich dann höchst spannend sind, wenn man sie mal genauer anschaut. Was ich interessant finde an dieser zweiten Unterscheidung zu Körperbild ist, dass wir auch über ein Körperschema verfügen und dort sind sozusagen alle Vorgänge subsumiert, die wir uns nicht bewusst machen können. Ein einfaches Beispiel. Zum Beispiel, man greift nach einem Glas Wasser, sind Vorgänge, die wir jeden Tag machen. Wenn man das mal genauer analysiert, scheint es ungeheuer komplex zu sein, weil mein Gedanke ist, ich will einen Schluck Wasser trinken und der Körper sozusagen übersetzt das in der rechte Arm weiß ungefähr schon die Richtung, antizipiert eigentlich die Distanz, also ich muss mich da ein bisschen zu diesem Gegenstand bewegen und die Hand antizipiert auch schon die Idee, wie ist ungefähr das Glas beschaffen, wie rund ist es, wie schwer wird es sein, sodass es ein erfolgreicher Akt wird, dieses Glas zu greifen. Also was ich damit sagen möchte, ist, Dinge, die uns selbstverständlich scheinen, sind eigentlich sozusagen erfordern eine ständige körperliche Aktivität, die man sich ja durchaus mal genauer zu Gemüte führen kann auch. Was jetzt mir im Tanz interessant erscheint, ist, dass offensichtlich Bewegung nicht nur aus diesen bewusst gesetzten Aktionen besteht, sondern dass es auch Möglichkeit gibt, auf diese andere Wirklichkeit Zugriff zu bekommen. Eine Sache möchte ich in dem Zusammenhang noch erwähnen, dass Alles, was wir bewusst machen, scheint uns von Umgebung abzugrenzen. Also ich sitze da in der und der Haltung. Körperschema ist was, wo ich sage, gut, aber eigentlich bin ich auch so mit diesem Stuhl in Verbindung. Und auch mit Ihnen, weil wir da zusammen sitzen und weil Sie mir zuhören oder weil ich zum Teil Sie anschauen kann. Also dass sozusagen die Entgrenzung des Körpers Teil also unserer physischen Realität und unseres Denkens auch wird. Ein dritter Versuch ist, weiß ich nicht, ob das so ganz gelingen kann, aber ein kleines Heimvideo zu diesem Thema. Vielleicht fasse ich nochmal zusammen, dass ich jetzt mal die Theorie oder die These in den Raum stelle, dass der Körper Dinge reflektiert aus der Wirklichkeit. Also er ist nicht ein in sich abgeschlossenes mechanisches Ganzes, sondern wir nehmen aus unserer Umgebung, aus unserer Wirklichkeit, aus dem, was wir lernen, Dinge auf und können, also sozusagen eine Information, die in uns existiert. Vielleicht so wie, da habe ich gedacht, das ist interessant, vielleicht das mit reflektierenden Flächen zu vergleichen. Ich habe da einen Sommerteich gefilmt, wo vielleicht auch auf diese Überschrift und Aufschreibung Bezug nehmend sozusagen die Oberfläche bewegt wird. Und das finde ich ist so für mich also die Metapher für Choreografie. Ich kann nicht die Realität direkt beeinflussen. Aber der Körper ist eine Substanz, der sozusagen Dinge aufgreift und irgendwo eine Art Spiegel oder Reflexionsvermögen für unsere Umgebung, unsere Kultur, unsere Tanzformen und so weiter bieten kann. Weiß ich jetzt nicht, ob das nicht gerade peinlich wird, aber ich versuche es mal. Gut. Moment. Okay. Das machen wir später. Irgendwie ist dieses Startfeld weg. Ist sowieso ganz gut, von den Medien sich etwas zu distanzieren und das mal in den Tanz zu kommen. Als nächstes hatten wir gedacht, wir haben eine Serie von Beispielen geplant. Dazu heiße ich unsere Tänzer herzlich willkommen, um Ihnen mal ein paar Demonstrationsbeispiele zu geben, wie solche Spiegelungen, Reflexionen, Ideen, Wirklichkeiten ausschauen könnten. Pavel, Malvina, wollt ihr mal anfangen? Mhm. Es ist Pavel Dudus, Malvina Stepi. Und normalerweise haben wir ein Vielfaches dieses Raumes, aber wir werden einfach verschiedene Dinge so anreißen und Ihnen mal eine Idee von was geben. Wir sind beim Traumwandeln. Das ist ein bisschen so, wenn man so in der Gegend herumgeht. Die beiden, wir haben da so eine Art Duo erarbeitet und also der Inhalt, der so dahinter steht oder ihre Intention ist, mal zu schauen, wenn ich einfach die Körper so ineinander rinnen lässt, was für Bewegungsformen kommen da zustande. Also vielleicht lassen wir sie mal ein bisschen probieren und sie machen sich mal ein Bild. Okay, you go so far, gell? Otherwise it gets a little dangerous. Ja. Dankeschön. Also, was ich jetzt da erzählt habe, machen Sie in umgekehrter Art. Wir versuchen, uns bewusst was vorzunehmen, sodass der Körper sozusagen unbewusst weiter kann. Also Ihre Aufgabe ist, nicht so sehr die Bewegung und diesen Kontakt herzustellen, sondern einfach mal ineinander zu gehen und den Körper das sozusagen lösen zu lassen, diese Situation. Gut. Dorota, du schaust, du hast dich versteckt. Wir haben schon gelacht, weil sie hat gesagt, wow, wie kann ich mir das vorstellen? Muss ich da auf dem Sessel herumzappeln oder was? Also, hier wird noch schlimmer. Gut. Mhm. Dorota arbeitet an was, wo die Bewegung einen Effekt geben soll. Das heißt, es ist das Ziel dieser Bewegung, dass sie immer vergnüglich bleibt. Also, dass man so mit seinem Körper umgeht, dass man immer mehr und mehr Raum schafft, um Bewegung erzeugen zu können. I don't know, Dorota. This is it's more than a chair, but. Vergnügen. Mm-hmm. Okay. Ja. Eigentlich macht sie was anderes. Ich verstehe ihre, warum sie es einen Skandal findet, sowas machen zu müssen. Weil es reduziert sich jetzt auf ein paar Gesten und eigentlich ist es was, was so wirklich sich in den Raum entladen kann. Also, es ist schon. Aber wir haben es mal angeschnitten. Mhm. Vielleicht mit einer Null für mal. Mhm. Mhm. Darf ich vorstellen, Tamara Kronheim und Anulfo Pardo. Genau. Ja. Mhm. 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 Also da ist definiert, dass die Berührungsfläche immer Hals sein muss. Aber wir schauen mal, wie weit wir kommen. Mhm. Ja, meine Liebe. Tamara? Mhm. Wir reißen alles an. Also, weil ausführen können wir es nicht wirklich. Ja, genau. Tamara hat Da gibt es Strophen von einem Bachmann-Gedicht, das Mein Vogel heißt. Und da gibt es sozusagen Versuche mit diesen Gedichten und Bildern, die das Gedicht trägt, also Bewegung zu erzeugen. Was sich da als Geste äußert, wie gesagt, hat seinen Kontext in einem sehr schönen Bachmann-Gedicht. Und wir zeigen mal Ihnen einfach, was da so generiert wurde aus diesen Texten. Bisschen rau da unten. Sehr schön. Danke dir. Peter, hast du noch Lust? Mhm. Also, Peter hat noch mal eine andere Idee. Er macht was er gerade auch tun muss. Er muss seine Distanzen irgendwie bemessen. Und was man oft so mit Abständen halten, zwischen Personen macht, macht er mal sozusagen mit seinem eigenen Körper. Just maybe better you go for a while. But you have it. It's on the floor. Mm-hmm. Yes, it's on the floor. Improvise. This one. Mm-hmm. Sorry. Haben Sie es gesehen? I think Amandine, you should also try. Es wird gefährlich, weil wir wollen ein bisschen die Beine in die Luft bringen. Also wenn Sie Ihre Köpfe in Sicherheit bringen. Hier ist der Big One. Ja, ganz befriedigend ist es natürlich nicht, aber Anna vielleicht noch als letztes. Ha? Nein. Wie Katalog, gell, ist es heute. So. Anna Prokopova, ich habe euch vergessen vorzustellen, gell? Und Anna hat die Idee, die Innenseite der Haut zu spüren und zu bearbeiten. Anna, kannst du irgendwas? Okay. Ja, soweit. Doch sehr interessant, auch mal auf so kleinem Raum, ohne Distanz, so Bewegung vor sich zu haben, ich finde. Dass da natürlich ganz andere Eindrücke entstehen. Ich habe irgendwo gelesen im Sommer, dass sich Herr Kepler sehr damit geplagt hat, weil er sich sehr für Sehen interessiert hat, aber vielleicht gibt es da Fachleute im Publikum, die sich da besser auskennen. Wie kann es denn sein, wenn Licht in unsere Augen fällt, dass das Bild nicht verdreht ist? Das war offensichtlich damals Stand der Erkenntnis, dass sich Licht bricht, also müsste das eigentlich auf dem Kopf stehen. Und auch, weil sich unsere Augen eigentlich ständig bewegen, ist eigentlich auch komisch, dass nicht immer alles mitwackelt. Also ich finde die Geschichte des Sehens etwas äußerst Interessantes und finde auch diese Erkenntnis, dass das Auge eine Sehmaschine ist, also dass sie diese Eindrücke erst so was verarbeitet und mit unseren Erinnerungen versieht, eigentlich eine sehr interessante Sache auch, wenn man Tanz ansieht. Also ich glaube, es ist nicht so, dass wir alle dasselbe sehen, sondern es ist sehr interessant, was wir selber daraus generieren, was für Assoziationen und so weiter da ins Spiel kommen. Ich erwähne es drum, weil es ist oft so schwierig, über Tanz zu sprechen, weil man kann sagen, das gefällt mir nicht. Also dieses Geschmäckler ist ja nicht so interessant. Aber ich glaube, es wäre schon mal leichter und was gewonnen, wenn man wüsste, man kann diesen Eindrücken eigentlich auch so Raum geben, weil es ist nicht Narration, es ist nicht wie im Theater, dass man einen Text so von A nach B versteht und also läuft Wahrnehmung eigentlich anders, läuft auch sehr visuell. Wir generieren diese Bilder auch zusammen und wir haben auch vor allem einen kinästhetischen Eindruck. Also wir bewegen uns ja irgendwie auch mit und empfinden sozusagen Bewegung mit. Soweit unser Katalog von Pünktchen. Also ich weiß es nicht, ob das sehr hilfreich war, um ins Gespräch zu kommen, aber wir können ja sehen.
Mhm. Danke dir vielmals.
Und danke allen nochmal.
Ich fange jetzt vielleicht einmal an mit einer Frage und möchte dann aber sehr, sehr gerne gleich an Sie weitergeben. Ich selber bin ja Laien, was das Tanzen betrifft. Und ich habe mich jetzt natürlich sehr gefragt, wie ich diese Bewegungen gesehen habe. Ich war so dankbar, wenn die Rose zum Beispiel erzählt hat, es geht jetzt ums Nachspüren der inneren Haut oder dass es um ein Gedicht geht oder um wie weit kann ich gehen. Das hat mir geholfen, dabei zuzuschauen. Und jetzt weiß ich nicht, wie es Ihnen gegangen ist, aber wie du auch vorher von den Codes erzählt hast, Codes sind ja immer was, ein PIN-Code oder so, also etwas Geheimes, was nicht jeder wissen sollte. Also, was wünschst du dir denn als Choreografin, dass ich sehe, es geht um ein Gedicht von Ingeborg Bachmann oder es geht um Raum oder das Innere der Haut oder wünschst du dir, dass nur meine eigenen Assoziationen zählen und alle Verschlüsselungen ruhig verschlüsselt bleiben können, gar nicht entschlüsselt werden müssten?
Also ich bin ganz sicher, dass man die Entschlüsselung nicht braucht. Also es ist jetzt, was ich mal zeigen will, ist sozusagen Backstage, dass dort auch wie generiert sich Bewegung? Was man aber vorne wahrnimmt, ist wieder was ganz Eigenes. Und vielleicht, wenn man sich Zeit nimmt, das mal so sich genauer wahrzunehmen, ins Gespräch zu kommen, unter Umständen kommt vielleicht sogar so ein ähnlicher Inhalt sozusagen zustande.
Also du lässt es dem Zuschauer einfach frei. Was er sehen möchte, das sieht er.
Genau, weil ich, also sonst bin ich in der Pantomime, wenn ich möchte. Also ich möchte, dass Sie merken, wir sind alle beim Fleischhauer und bestellen eine Semmel. Also ich meine, ist mal überspitzt gesagt. Ich glaube, da geht es um was anderes im Tanz. Es ist auch so ein Generieren von energetischen Welten, von Bewegungskontexten. Es ist ja auch nicht so, dass es in lauter kleine Einzelbewegungen zersplittert ist, sondern auch, also wie wird Raum durchschritten, wie verhalten sich Tänzer zueinander. Also ich glaube, es geht auch so um was konkret einfach der Tanz zeigen kann.
Gibt es von Ihnen vielleicht schon Fragen? Oder gar keine Fragen, sondern Assoziationen. Was haben Sie gesehen?
Also ich hätte eine Frage. Und zwar interessiert mich wirklich, wie eine Choreografie dann entsteht, beziehungsweise stelle ich mir das richtig vor, dass Sie es im Kopf haben, dass Sie das schon wissen, wie eine Choreografie ungefähr sein muss oder eine Geschichte steht. Aber wie arbeiten Sie dann mit den Tänzern? Also wie wird das kommuniziert? Oder ist es ein Erarbeiten? Also wie kann man den Prozess an sich vorstellen? Weil jetzt war für mich immer eine Geschichte dabei. Und sei es nur zu sagen, ich spüre die Haut, ist ja schon eine Geschichte, und dann kann man sich reinfühlen. Aber wie geht die Arbeit in einem Stück vor sich? Besteht das aus lauter einzelnen Geschichten?
Also es gibt nicht die Art zu choreografieren. Wahrscheinlich, wenn Sie verschiedene Choreografen fragen, wird jeder was anderes antworten. Und ich glaube, ich denke, es geht darum, wie man mit... Wie geht man mit Inhalt um? In welche Art von Übersetzung will man diese Inhalte transformiert haben? Was spielt Geste für eine Rolle? Was für Bewegungsformen? Welche Art von Technik wird integriert? Was habe ich für ein Gesamtbild? Also sind eigentlich sozusagen die Ingredienzien des Choreografierens. Aber es wird sicher ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten geben, Inhalte aufzulösen. Also ich denke, man kann mit demselben Inhalt ein Ballett machen, mit klassischem Vokabular oder aktuelle Performance oder zeitgenössischen Tanz. Also es ist immer Frage der Übersetzung und in welche Art von Vokabular man was auflöst. Und was wir konkret machen, ist, wir arbeiten wirklich mit Inhalten und Geschichten auch. Aber nicht, um die Geschichte denn erzählt zu bekommen, sondern um eben, was ich vorher ein bisschen erwähnt habe, um Körper anders spürbar zu machen, als nur in so einer bewussten, kontrollierten Art sich durch den Raum zu bewegen. Ich finde einfach, es öffnet andere Sphären und andere Emotionalitäten.
Bleiben wir vielleicht kurz nochmal bei diesem Begriff Bewegung. Weil vielleicht geht es ja gar nicht immer nur um Tanz. Ich denke mir, vieles von dem war ja auch ganz reduziert auf die Bewegung. Ich weiß jetzt nicht, wo der genaue Unterschied zwischen Bewegung und Tanz ist, ob es den überhaupt gibt. Aber was mich interessiert ist, wenn du auf der Straße gehst als Profi, als tänzerischer Profi, beobachtest du uns dann, wie wir uns bewegen? Siehst du Geschichten?
Ja, also ich meine, leider sind wir ja relativ in unserer Kultur reduziert in Bewegung. Wir sitzen, stehen auf und also was ich aber schon finde, was spürbar ist, ist das sind so Charakteristika, wie man vielleicht mit welcher Werf man irgendwas macht oder wie lange man sich Zeit nimmt für was oder wie man zueinander steht. Also ich finde, diese ganzen subtilen Wahrnehmungen sind auf jeden Fall spürbar. Auch so wie man ich finde auch ganz toll, mal einfach in Gesichter schauen, was sich da spiegelt alles. Aber das sind schon sehr, sagen wir mal, ja, so feinsinnigere Wahrnehmungen, weil es ist ja auch nicht so, dass wir da sehr, sehr viel an Bewegung produzieren.
Mhm. Und wo würdest du so einen Schnitt setzen zwischen Bewegung und Tanz?
Bei Bewegung denke
oder
ich.
Eigentlich lieber einen Übergang.
Einen Übergang, ja. Ich weiß nicht, ob Sie das von John Cage kennen, diesen Ausspruch über die Stille. Da hat er ja auch so ein Stück geschrieben, 4 Minuten 33. Da wollte er, da sitzt ein Pianist mit geöffnetem Deckel und macht nichts. Ja, ein großer Skandal zu seiner Zeit, aber was er damit sagen wollte, ist, dass es sowas nicht gibt wie Stille. Also, das ist irgendwie in Bewegung ähnlich. Es gibt eigentlich kaum eine Situation, wo sich nicht irgendwas bewegt. Vielleicht ist es auch, dass wir es so sehr gewohnt sind, und das ist vielleicht auch die Schwierigkeit vom Tanz, dass man schon gar nicht mehr hinschaut. Weil, also, das ist einfach was immer so als Kontinuum mitläuft. Und ich finde auch, dass sich das von Musik absetzt. Die beginnt ja irgendwo und hört auch wieder, also ist doch irgendwie anders strukturiert. Und ich glaube, Tanz, die meißelt was heraus aus der Bewegung. Die arbeitet bestimmte Aspekte heraus, bestimmte Gesten, bestimmte, ja, auch so, vielleicht auch so menschliche Zustände. Und das finde ich nochmal einen Schritt mehr als reine Bewegung.
Mhm. Ich schaue in die Runde und
Sie müssen mich irgendwas fragen, sonst fühle ich mich völlig irgendwie. Genau.
Ich habe zwei Fragen. Die eine ist, was macht Sie als Choreografin glücklich an Feedback Ihrer Zuseher? Also welches Echo bereichert Sie oder gibt Ihnen das Gefühl, Sie haben es richtig gemacht? Das ist die erste Frage. Die zweite ist, mir fällt da sein Vorname nicht ein. Ich glaube, Paul Manka hat ja dieses Stück Alma produziert, schon seit mehreren Jahren mit sehr viel Erfolg. Und das Interessante an diesem Stück und Faszinierende ist ja, dass ein Theaterstück gesehen wird, aber von jedem anders, weil man ja mehrere Zimmer bewandern kann und die einzelnen Stücke sich selber zusammensammeln kann. Also jeder Zuseher hat von diesem Theaterstück einen anderen Eindruck, weil es ja darauf ankommt, welche Zimmer er wählt. Wie ist das jetzt mit Tanz? Könnte das auch ein Impuls für die Zukunft sein, was zu produzieren, wo jeder Zuseher sein eigenes Erlebnis hat und sich das zusammen sammeln kann nach eigenem Gutdünken?
Also was ich schön finde, wenn man choreografiert, ich glaube, es ist auch für die Tänzer beglückend, wir können vielleicht die Tänzer dann auch noch fragen, wie sie das finden, aber ist, wenn, sind eigentlich weniger schön oder nicht schön oder gut oder schlecht, sondern wenn man merkt, da vibriert irgendwas. Irgendwie ist da auch so ein Zugang möglich geworden zu dem, was man da erlebt hat und gesehen hat. Und meistens spürt man das halt einfach auch so in der Stimmung, dass man irgendwie interessiert an dem ist. Und das muss man auch gar nicht in große Worte fassen, aber also diese Art von Berührungspunkt, wenn es den gab, finde ich das schon ganz toll. Und I don't know if you want to maybe answer what makes you happy if you have dance. Allergisch.
You
can think a little bit if some. Did you understand the question? Tamara, sag du.
Ja, also mich macht glücklich, wenn das Publikum Stimmung mitkriegt, eigentlich. Also zum Beispiel, was ich vorher getanzt habe. Ich habe ein poetisches Gedicht gelesen, ich habe das interpretiert, ich habe das für mich die wichtigste Stimmung herausgenommen und in meinen Körper übersetzt. Und dann, wenn ich das auf der Bühne tanze oder vor Publikum, dann probiere ich das wirklich in Energie auch umzusetzen und sozusagen nicht, dass es bei mir am Körper hängen bleibt, sondern wirklich in den Raum reingeht und dass es irgendwo andockt. Und dass das Publikum das sozusagen zu spüren kriegt. Vielleicht auch das Gefühl hat, irgendwie, jetzt ist etwas reingekommen und wieder raus oder ich weiß nicht. Also ein Austausch. Ja. Begeisterung.
Da hinten möchte noch jemand gerne etwas sagen, aber es fehlt, glaube ich, noch die zweite Antwort.
Frage, ja. Genau. Finde ich ein wunderbarer Punkt, den Sie da machen. Ich glaube, dass das eigentlich die Spur ist, dass vielleicht, dass man unter Umständen noch sogar viel mehr das passieren könnte, dass man wirklich seine eigene Wahrnehmung hat. Wir haben ja dieses seltsame System, dass es Kritiker gibt. Ich glaube, die wurden erst sehr spät erfunden. Es gibt vielleicht Leute, die kennen sich da besser aus, aber die Soziologie hat mich darüber aufgeklärt, dass es ja nicht immer so war in der Kunst. Was immer war, ist, dass man jemand braucht, der was moderiert, der sagt, das ist gut, oder schau da hin, oder das finde ich ist interessant, aber eigentlich, also diese unabhängige Wahrnehmung finde ich schon sehr gut. Also, und solche Konzepte, dass nicht alle dasselbe zum selben Zeitpunkt sehen, finde ich auch sehr interessant.
Bitte.
Yeah, I just wanted to answer to the how we feel. It's like I will answer of the opposite. Like, what is the worst for a dancer or for a choreographer to have feedback? Is like, yeah, it was nice, but so it's for me, it's better that people feel something if it's good or if it's bad, but that it makes them reflect about anything, like to have an idea about the piece or an opinion of what they saw. It's something really important, I think. But that they have an idea, an opinion of something.
Ganz kurz übersetzt, das Schlimmste für Sie wäre, wenn nach einer Vorstellung jemand auf Sie zukommt und sagt, ja, es war eh nett. Und was Sie sich am meisten wünscht, ist, dass das Publikum eine eigene Meinung, eine eigene Haltung zu dem entwickeln kann, was es gesehen hat. Also im Prinzip knüpft das, glaube ich, genau an das an, was du gesagt hast, dass eine Berührung stattgefunden hat, dass ein wirklicher Austausch stattfinden kann.
Okay. Das ist also, bitte.
Ich glaube, dass die Zuschauer genau das Gleiche wollen. Wenn ich als Zuseherin in eine Vorstellung gehe, dann ist es nicht so wichtig, ob ich das genauso verstehe, wie die Choreografin oder der Tänzer oder die Tänzerin mir das mitteilen möchten. Aber ich möchte irgendwas verstehen und sei es das Falsche. Und wenn ich in einer Vorstellung bin und das geht nicht in mich hinein und ich sehe nur Bewegung, die mich vielleicht auch nicht einmal als schön anspricht, dann bin ich ratlos und dann sage ich, naja. Und wenn ich höflich bin, sage ich, naja, gut was. Und vielleicht ist das der Erfolg jeder Darbietung, dass der Zuschauer erreicht wurde. Auch wenn ich was anderes verstehe als Sie oder was anderes gesehen habe oder was anderes empfunden habe. Aber ich möchte was empfinden, wenn ich in eine Tanzvorstellung gehe.
Ja. Es ist was, also nur ich, von mir, wenn ich mal von mir ausgehe, es ist manchmal eigenartig, wie es warum einem Dinge gut ansprechen, nicht so, manchmal kämpft man auch mit was und Tage später denken, da kommt man erst drauf, das war eigentlich wahnsinnig gut, auch wenn es im Moment schrecklich fand oder komisch oder, also ich glaube, es ist wie vielleicht bei Essen und allen guten Dingen ganz gut, wenn man es mal wirken lässt. Und ja, also nochmal so ein bisschen das durchkreisen lässt. Aber da war noch ein.
Can I say something from dancers' side?
Yes. Uh-huh.
I hope I understood the question or the remark. I think it very much depends on, like, of course, choreography can be ready. So the piece is finished, we perform the piece. And dancers know what they are doing. So we're going to be staying backstage and the performance is going to start in a second. And very much this, what I think is looked for is that even if there is a fixed choreography, fixed score, there is still something right in time happening for dancers and therefore for the public also. If I just come to the stage and I'm like, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, danke schön, then nothing happened. I mean, I did my steps, but how can I know what I'm supposed to do but still be present for this that I don't know? And how can I, and even if I don't know what it is, how can I share it with the audience without, I mean, exactly, without knowing what it is? So then audience also can receive what they want. And I think this is the, at least this is what I it's also the answer for the first question, that this is what makes me happy, that I was always ready for something new for the performance, even if it was 100 times of the same performance I did before. And it makes it so special, and me the most happy. So, thank you.
Ich versuche es vielleicht wieder nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Was sie gemeint hat, ist, es gibt Choreografien, die sind einfach schon fertig. Der Choreograf hat die einstudiert mit allen Tänzern, jeder weiß, was er zu tun hat, steht hinter der Bühne und wartet auf den Moment, wo er auf die Bühne geht und es geht los und dann spult man das ab. Und es kann eben sein, dass in all dieser Perfektion und dieser wunderbar durchchoreografierten Performance nichts passiert. Nichts passiert, was dich erreichen kann, was sie erreichen kann im Publikum, weil der Moment der Spontaneität, der Präsenz im Moment fehlt, wo dann auch der Tänzer, der einzelne Tänzer offen ist für etwas, was ihn selbst überrascht, für etwas, was er selber vorher noch gar nicht gewusst hat, das in dem Moment auch wirklich passieren kann. Und erst in dieser Präsenz, in dieser Spannung, in diesem aufregenden Moment, wo auch was scheitern kann, da entwickelt sich, glaube ich, diese Art von Spannung, die dann auch ein Glücksgefühl beim Tänzer hervorrufen kann. So ähnlich.
Ich glaube, dass für einen Tänzer, aber Schauspieler, Sänger, Sängerin, eigentlich das Schönste ist, wenn es beim Publikum, und da stehe ich mal kurz auf, um es zu zeigen, hier was passiert und hier was passiert. Und es kann auch hier passieren und hier passieren und hier passieren. Und das schönste Kompliment ist, wenn das Publikum nach Hause geht und es geht wumm, 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 wumm.
Konstanze, Armin Trump müssen wir schon noch vorstellen, weil er weiß, was er sagt. Darf ich vorstellen, mein Kollege Armin Trump, wir machen zusammen die Institutsdirektion an Ina. Armin Trump hat jahrelang in der besten Kompanie getanzt, die Europa hat, Netherlands Tanztheater, ist durch die ganze Welt gefahren und er weiß von Publikum und von seinen Erfahrungen zu sprechen. Also.
Ja, also ich werde mir das sicher merken, allein diese Bewegung. Weil ich denke mir, was dich und mich oft irritiert, ist, dass wir zu sehr mit dem arbeiten und dann gar nicht mehr in die tieferen Gefilde kommen. Sehr schön, sehr schön. Gibt es noch eine Frage aus dem Publikum? Bitte.
Guten Abend, mein Name ist Peter Herrmann. Ich hätte die Frage, wie kann ich das überwinden, die Hemmungen abzulegen, um mich so zu bewegen, dass eine Performance entsteht.
Sie müssen jeden Tag ganz viel trainieren. Und sich nicht denken, das macht man mal so spontan. Tut mir leid, dass ich Sie so enttäuschen muss, aber...
Aber das ist schon ein sehr, sehr spannender Aspekt. Ich denke mir auch für all die jungen Studierenden, die da heute da sind, die kommen ja sicher mit einer Erwartungshaltung, was sie jetzt hier an der Bruckner Uni lernen werden, um dann eben genau solche Momente der Präsenz, der Spannung erzeugen zu können, Empfindung beim Publikum hervorzurufen. Und jetzt kommst du und sagst, Training, 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 eiserne Disziplin. Nicht nur. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie schaut der Alltag wirklich bei euch aus? Also wie lernen Tänzer, sich zu bewegen?
Also wir sind ganz überzeugt, dass es ganz wichtig ist und richtig, die tradierten Formen des Tanzens zu lernen. Einfach, weil es ein Instrumentarium dem Körper gibt. Und wir denken aber, es ist nicht genug, nur handwerklich zu sein. Es ist nicht genug, die Beine hochzureißen und also all dieses Vokabular zu exerzieren zu können, sondern wir wollen wirklich Kunst damit machen. Was auch für die Studierenden heißt, dass es immer schon wichtig ist, den Zugang zu diesen Fragen, zu diesen Tryouts, also Recherchen und so, dass wir das auch als Teil des Programmes sehen. Es wird wir haben die Erfahrung gemacht, dass es gut ist, wenn wir zuerst mal relativ strikt sind. Also die ersten zwei Bachelorjahre sind nicht immer ein Vergnügen und man würde auch gern vielleicht mehr probieren, aber einfach mal in so einer Phase ist, dass man sich diese Technik mal einverleiben kann. Und irgendwie wird es mehr und mehr ins Programm integriert, auch damit was zu tun. Man kann nicht auch alles gleichzeitig tun. Also ganz grob gesagt ist es so, die Struktur, die wir jetzt so in unserem Programm haben.
Also, dann habt ihr ja, glaube ich, inzwischen auch eine Ausbildung zur Tanzpädagogik oder eine tanzpädagogische Ausbildung. Was machen dann die Tänzer damit? Also, sie trainieren mit ihm.
Genau. Die enthemmen ihn. Auf die richtige. Ja. Also, ich selber mache jetzt diese Institutsleitung das fünfte Jahr. Das heißt, wir haben noch nicht wirklich so. Es ist noch nicht so etabliert, dass man jetzt da schon groß berichten könnte, was sich da abspielt. Was wir schon sagen ist, es gibt, egal welche Art von Tanz ich mache, es gibt eine Art Basis und Grundlage. Plié muss immer gut sein, ob ich es fürs Hip-Hop brauche oder für klassisches Ballett, spielt keine Rolle. Also wir möchten nicht nur so einzelne Stile beibringen, sondern wirklich ein tiefgreifendes Körperwissen, was ich auch weitergeben kann. Also mit anderen Worten auch so eine interne Organisation von Bewegungen und auch so ein Innenbild von den Dingen, die also auch uns wesentlich scheint. Und das Anwendungsgebiet ist schon sicher noch Musikschule, aber wie man auch weiß, diese klassischen Institutionen ändern sich auch und es ist eigentlich im Tanz ein sehr innovatives Feld. Also es gibt sehr viele verschiedene Interessen und von allen Altersgruppen, von Baby bis irgendwie, interessiert uns alles. Wir glauben, es ist gut, wenn Menschen Zugang zu Bewegung haben. Und in jeder Art von Möglichkeit. Also das ist nicht jetzt nur die große, riesenhafte artistische Bewegung, sondern einfach diese Art Zugang, über die wir jetzt reden in der Kunst, glaube ich, die gibt es auch unmittelbar für jeden persönlich.
Bitte. Die Antwort zuerst hat sehr simpel geklungen, sozusagen, ich muss nur den inneren Schweinehund überwinden und täglich trainieren. Ich könnte mir nicht vorstellen, auch wenn ich täglich trainiere, dass eine Performance herauskommt.
Ich schon.
Meine Ansicht ist, es muss zuerst was im Kopf passieren. Ist das nicht viel mehr wie bei einer Sprache? Das heißt, die Bewegung muss ich lernen wie eine Sprache, sonst wird auch aus dem Gedanken nichts. Aber es ist doch zuerst der Gedanke im Kopf und dann sozusagen kommt die Bewegung.
Sehr gut. Gibt es nichts dem hinzuzufügen. Sie ist ganz wunderbar gesagt, ja. Absolut. Damit man Training nicht immer so als wie Sie sagen, als was, was mit innerem Schweinehund und Überwindung und so weiter zu tun hat, sondern was ja auch sich herstellen lässt und auch ohne diese Art von Qual und von ständiger Überwindung, ja. Mhm.
Mir fällt ja auf, obwohl ich ja nichts von Tanz verstehe, gehe ich sehr, sehr häufig und schaue mir Tanzperformances an, weil sie mich sehr faszinieren. Und dann lese ich immer wieder das Programmheft und muss zur Kenntnis nehmen, dass wenige so ungern über das sprechen oder schreiben, was sie tun, wie die Tänzer. Also diese Programmhefte lassen mich immer genauso ratlos zurück, wie als wenn ich sie nicht gelesen hätte. Also ich habe schon auch ein bisschen das Gefühl, dass da zwei ganz unterschiedliche Zugänge zu Wahrnehmung auch funktionieren. Eben die eine, die wirklich ganz körperlich ist und die sich gar nicht in Sprache fassen lässt. Oder wo der Tänzer immer wieder sagt, schau mir lieber zu, als dass ich dir erzähle, was du siehst. Und aber der dir zuschauen will, doch das Wort oder genießen könnte.
Ja. Also der Gedanke, was teilweise verstehe ich den Widerstand, weil man schnell Bewegung als illustrativ nimmt. Also man könnte sowas direkt mal probieren, wenn man ein Wort in den Raum setzt und jemand bewegt sich, dann versuche ich das in dieser Bewegung zu sehen. Also ist die gewisse Vorsicht mit Sprache umzugehen, finde ich berechtigt. Was ich oft auch nicht finde, man kann sich auch nicht in die Befindlichkeit und in die Emotionalität zurückziehen. Also ich finde schon, dass es noch darum geht, welche Themen bearbeitet man und da lässt sich auch was drüber sagen. Aber mehr auf so eine Art Metaebene. Also als jetzt konkret in der Beschreibung und in der Erklärung der einzelnen Bewegung.
Bitte.
In anderen Kunstsparten bin ich oft mit dem Thema konfrontiert, dass wir einfach viel zu viel Kopfarbeit leisten und uns nicht mehr auf ein Kunstwerk, auf ein Ding, in dem Fall einen Bewegungsablauf einlassen, sondern wir wollen immer sofort wissen, was heißt denn das? Kann ich das übersetzen? So dieses fast verkrampfte Suchen nach dem dahinter. Gibt es irgendwie Strategien, wo Sie sagen, in der Choreografie, Sie arbeiten genau mit diesem Punkt? Weil für mich ist es teilweise ein bisschen gesellschaftskritisch, einfach sich fast nicht mehr auf was einlassen zu können, ohne es sich erklären zu können.
Ja, glaube ich, ist ganz, wieso das so zustande kommt, weiß ich nicht. Also wir haben im Tanz lange das als sozialkritischen Punkt und die tollsten Erfindungen am Tanz kommen ja auch aus dieser Kritik des rein Rationalen. Also der ganze Ausdruckstanz arbeitet mit so eine Unterminierung, das, was wir da mit Heine gesprochen, als Dekodierung, als ein Nicht-zur-Verfügung-Stellen von Codes bezeichnen, dass man sagt, also man referiert auf die Natur des Menschen und das Wort ist verlogen und künstlich. Und also da wurde auch sehr lange Kultur, so Natur gegen Intellekt gestellt. Was ich schon gut finde am postmodernen Tanz ist, dass er das als dynamisches Verhältnis begreift. Man sagt nicht, entweder man denkt nur oder man ist rein Natur, weil wir ja alle wissen, dass es sowas eh nicht gibt. Weil jeder ist in bestimmten Kontexten aufgewachsen und hat auch bestimmte Dinge gelernt. Und ich finde dieses Ineinandergreifen und Verzahnen und sich gegenseitig Impulse geben eigentlich sehr interessant. Aber also sicher ist die Tendenz, immer benennen zu müssen. Man sieht es ja auch in den Ausstellungen. Die Leute schauen zuerst aufs Schildchen und dann, man hat erkannt, was ist es und es reicht. Die Leute sind irgendwie im Tanz natürlich dann schnell am Ende, weil es dauert noch. Also, ist so ein Einlassen hat auch mit dem Zeitfaktor zu tun. Mhm.
Glaubst du, dass man da zum Beispiel bei jungen Menschen noch was verändern kann? Also dass das nicht passiert, was die Iris jetzt gerade erwähnt hat, dass man dann eben gar nicht anders kann, als so zu schauen und gleichzeitig etwas verstehen zu wollen oder ins Museum zu gehen und auf das Bildchen zu schauen. Ihr wart voriges Jahr im Kulturhauptstadtjahr, glaube ich, sehr aktiv bei I Like to Move It, Move It. Mhm. Und seid in Schulen gegangen und habt dort mit den Kindern, mit den Jugendlichen gearbeitet. Mhm. Was habt ihr da gemacht eigentlich? Kann man da irgendwo ansetzen in diesem, lasst uns ein Verständnis aufbauen?
Mhm. Also unsere Leute haben es probiert. Wir hatten Alexander Gottfarb und Deutinger, die da für unser Institut das Projekt gemacht haben. Und die hatten, und darum habe ich auch gedacht, es ist gut, dass die zwei das machen. Die hatten die Theorie, dass es gut ist, wenn man in der Welt, die jetzt diese Jugendlichen interessiert, mal andockt. Das heißt, die haben einfach mal so Videos mit denen gemacht. So über sie selber. Und also über dieses Medium war das eigentlich sehr gut möglich, also in solche Themenstellungen zu kommen. Und sonst, wenn der Bann mal gebrochen ist und wenn das auch mal, also man muss ja auch sagen, der Körper hat ja auch tolle Dinge, diese schönen Endorphine und diese Lustgefühle, die kommen ja aus der Bewegung. Wenn das mal gewonnen ist, dass man daran Freude empfindet, dann ist eigentlich schon sehr viel zu machen. Ich glaube, dass da viel Falsches drüber gedacht wird, was Jugendlichen gefällt und was nicht. Ich glaube, oft kommt mir vor, die Erwachsenen produzieren die Idee, dass die immer was Besonderes und was, dass es nur in eine bestimmte Richtung gehen darf und so weiter. Wir haben auch bei uns jetzt einige Studierende, die auch aus diesen Bereichen wie Hip-Hop oder so kommen. Und die sind ja inhaltlich genauso interessiert. Also es ist auf jeden Fall sinnvoll, finde ich. Letztendlich ist es ein Faktor, wie wir unsere Jugend, unsere Kinder erziehen auch. Was macht man ihnen zugänglich? Welche Fenster öffnet man da? Mhm. Ja, so langsam, gell?
Ja, also ich habe jetzt keine Fragen mehr aus dem Publikum kommen, dann entlassen wir sie, um sich zu bewegen. Wenn es aber noch individuelle Fragen gibt, ist es wichtig zu sagen, die Rose wird noch hier bleiben, die Bar bleibt auch noch ein bisschen geöffnet. Ich bedanke mich an der Stelle jetzt mal ganz, ganz herzlich bei dir und bei allen Studierenden, die heute mitgekommen sind und mitgewirkt haben und sich auch gemeldet haben. Bevor Sie sich bewegen dürfen, noch kleine Hinweise zu den nächsten zwei Veranstaltungen, wieder hier im Kepler Salon jeweils am Montag. Nächsten Montag stellen Michael Bünker und Thomas Maurer die Frage, ist die Welt noch zu retten? Wenn Sie wissen möchten, ob die Welt noch zu retten ist, sollten Sie nächsten Montag kommen. Es geht natürlich um Religion, es geht aber auch um Humor, es geht um Zukunftsfragen, um Visionen, wie es mit uns allen weitergeht. Und eine Woche später, am 4. Oktober, die Netzwerke der Macht in Oberösterreich, Harald Katzmeier wird darüber berichten. Wenn Sie wissen möchten, wie es im 4. Quartal weitergeht mit den Veranstaltungen, können Sie das ab 27.09. online lesen. Und zuletzt möchte ich Ihnen noch sehr den Freundeskreis des Kepler Salons ans Herz legen. Der Kepler Salon braucht Freunde. Und wenn Sie ein solcher werden möchten, liegen auf den Tischen Formulare auf, wo Sie sich eintragen können. Sie werden dann besonders informiert und Sie fühlen sich auch dem Kepler Salon dadurch besonders verbunden. Das kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung sagen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal im Kepler Salon.